Ja, wir haben viel Lobpreis, wir haben unsere Herzen geöffnet und jetzt wollen wir das Wort Gottes hören. Und ich glaube, ich bin kein unbekanntes Gesicht, ich bin nicht das erste Mal hier, aber trotzdem sage ich, wer ich bin für die, die mich nicht kennen. Ich bin eigentlich euer Nachbar, bezirksmäßig gesehen. Wir wohnen in Koblenz, arbeiten dort im Bezirk Koblenz. Ich bin der Pastor, habe ich vier Gemeinden dort. Und freue mich sehr, mit euch jetzt dieser Sabbatnachmittags zu verbringen. Ich habe ein Wort mit euch gebracht aus dem Alten Testament, aber erstmal habe ich eine Frage. Eine wichtige Frage, die ich euch stellen möchte. Und zwar, stellt euch vor, hast du jemals etwas Wichtiges verloren? Nicht schön, oder? Aber jetzt stell dir vor, kann Gott, also der allmächtige Gott, der allwissende Gott, kann er etwas verlieren? Sagt nein. Sicher? Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mit der Angst zu tun hat. Und wir müssen verstehen, um diese Frage zu beantworten, wir müssen verstehen, was eigentlich im Garten Eden bei der Sündenfall passiert ist, beziehungsweise verloren gegangen ist. Gott hat damals im Garten Eden jemanden Wertvollen verloren. Und nicht, weil das dem allwissenden und allmächtigen Gott entglitten wäre, sondern weil der Mensch sich von Gott abgewendet hat. Wie sah das Verhältnis des Menschen zu seinem Schöpfer vor der Rebellion des Menschen aus? Stellt euch vor, ein kleines Kind. Das kleine Kind läuft völlig nackt und unbeschwert über eine Sommerwiese. Es denkt nichts über seinen Körper nach. Es schämt sich nicht. Es hat keine Angst, um sein Verhalten zu werden. Also beurteilt über sein Verhalten zu werden. Es ist einfach da. Wir müssen uns vorstellen, auf dem Weg des Erwachsenwerdens entwickelt jeder von uns durch Erziehung, durch Einfluss, die er durch die Erfahrungen, die er macht, entwickelt sogenannte Glaubenssätze. Habt ihr bestimmt davon gehört. Und diese Glaubenssätze haben zu tun mit sich selber oder mit dem anderen. Manche sind positiv, aber manche davon sind innere Lügen. Ja, zum Beispiel, du wirst geliebt, nur wenn du leistest. Wie bilden sich solche Glaubenssätze? Naja, wenn die Kleine mal auf dem Töpfchen macht und Mama kommt und sagt, oh, wie schön, Mama hat dich lieb, weil du auf dem Töpfchen gemacht hast. Dann verbindet das kleine Kind auf einmal die Liebe mit Leistung. Und da haben wir es schon. Und wenn es so weitergemacht wird, entwickelt sich dieses Glaubenssatz. Also, die Glaubenssätze sind geprägt durch Verletzungen, durch Schuld, durch Scham und nicht zuletzt durch menschliche Begrenztheit. Aber wir müssen unbedingt das sagen, ursprünglich war nicht so. sondern das ursprüngliche Verhältnis zwischen Mensch und seinem Schöpfer war frei davon. Und zwar, wir lesen in 1. Mose 2, Vers 25, über Adam und Eva, dass sie beide waren nackt und schämten sich nicht. Also es war eine Transparenz ohne Scham vorhanden. Und wir lesen weiter in Kapitel 3, dort wird auch über die Sünde gesprochen, aber wir lesen, dass Gott in den Kühlen des Tages mit ihnen spazieren ging. Also Gott war gewöhnt, Beziehung mit dem Menschen zu pflegen. Ja, enge Beziehung. Es war sozusagen ein Vertrauen ohne Vorbehalt. Gott war kein ferner Richter. Nein, Gott war der Gefährte. Er war der Freund. Und diese Beziehung zum Schöpfer definierte dann die menschliche Identität. Der Mensch wusste, wer er war, weil er wusste, zu wem er gehörte. Das ist zum Beispiel so wie bei einem Kind. Wenn das Kind genau weiß, wer seine Eltern sind, wenn das Kind weiß, die sind verlässlich, dann entwickelt das Kind eine sichere Identität und Persönlichkeit. Ja? Also durch die Zuwendung der Eltern geben sie ihm Sicherheit und ich würde das sagen so als Wurzel der Zugehörigkeit. Er wusste, zu wem er gehört. Aber dann, als der Sündenfall geschah, der Mensch entschied sich, von Gott zu trennen, dann lesen wir in Vers 10 die erschütternden Worte Adams, in Kapitel 3, Vers 10. Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Wisst ihr, dass an dieser Stelle ist das erste Mal in der Bibel, wo es über die Angst die Rede ist? Warum fürchtete überhaupt sich Adam? Doch Gott hat ihn doch nicht bestraft. Er hatte noch kein Wort des Urteils gesprochen. Also wir müssen festlegen, dass die Angst entstand nicht durch Gottes Strafe, sondern die Angst entstand durch Adams Selbsterkenntnis der Trennung. Im Kern ist die Sünde der Versuch des Menschen, autonom zu sein. Nichts anderes. Das Sein wollen wie Gott. Autonom, so ist Gott. Das, was im Grunde genommen keinen Sinn macht. Denn wir können nicht autonom sein. Bis zu einem gewissen Punkt vielleicht, aber es gibt Grenzen. Wir haben Grenzen. Das, was Gott nicht hat. Doch als der Mensch sich von der Quelle des Lebens trennte, da geschah etwas Paradoxes. Er wurde nicht groß und mächtig wie Gott, sondern im Gegenteil, der Mensch fühlte sich plötzlich klein, leer und schuldig, wie eine graue Maus, die sich im Gebüsch versteckt. Ich habe nachgeforscht bei Ellen White, da steht im Patriarchen und Propheten, dass die ersten Menschen vor dem Sündenfall, sagt sie, waren umgeben von einem Lichtgewand, von einem Gewand der Herrlichkeit. Ja, sie müssten nicht shoppen gehen. Das fand ich cool. Also sie haben alles von Gott gekriegt, was sie brauchten. Und dieses Licht, was bedeutete dieses Licht? Dieses Licht spiegelte ihre Unschuld. Es spiegelte ihre Reinheit, ihre vollkommene Harmonie mit Gott. Und sie schreibt sinngemäß, das Licht war ein sichtbares Zeichen der göttlichen Gegenwart. Es war kein materielles Kleidungsstück, sondern eine Folge der Gemeinschaft mit Gott und ein Zeichen ihres reinen Charakters. Ihre Nacktheit, das Fällen des Lichtgewandes, dann nach dem Sündenfall, offenbarte praktisch die schutzlose Seele in der Abwesenheit Gottes. Ja? Darum merkt Adam, ich kann nicht mehr bestehen, wenn Gott mich wirklich sieht, so wie ich bin jetzt, in dieser Situation. Und somit wurde die schutzlose Seele in der Abwesenheit Gottes offenbart. Und dieses Versteckspiel kennen wir auch aus der Weltgeschichte. Ja? Ihr wisst, in der Kalten Krieg, ne? Da galt eine bittere Weisheit. Nämlich, wer Angst hat, der baut was? Mauern, genau. Und so entstanden die Mauer von Berlin, oder? Es entstanden schwer und sogar unpassierbare Grenzen zwischen die Länder. Wieso? Weil Angst regierte. Und genauso versteckte sich Adam im Gebüsch und suchte schützende Mauer, weil er bangte um seine Sicherheit. Er hatte Angst. Wo verstecken wir uns heute? Verstecken wir uns auch? Haben wir auch Angst manchmal? Wie verhalten wir uns dann? Welche Mauer bauen wir uns? Auch wir haben unsere Verstecke. Wir sind sehr schlau geworden. Unsere Schutzmauer sind Schutzmauer aus Angst. Vielleicht hinter Karrieren, vielleicht hinter Masken oder hinter Perfektionismus und professionelle oder religiöse Betriebsamkeit oder viele andere Arten und Couleur von Mauer. Aber Gott geht Adam nach. Ja, er geht nach und dann kommt diese berühmte Frage. Adam, wo bist du? Diese Frage muss Adam und Eva durch Mark und Bein gegangen sein. Sie schämten sich. Sie fürchteten sich. Es waren Gefühle, die sie bis jetzt nie erlebt haben, überhaupt nicht kannten. Denn diese Gefühle waren ein Zeichen, dass sie von Gott getrennt sind. Die paradiesische Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch war nicht mehr so, wie sie einmal war. Und das hatte Folgen. Und zwar Folgen bis heute, Folgen, die wir selber spüren und erleben. Der amerikanische Schriftsteller Tennessee Williams sagte einmal Folgendes: Wir sind alle zu lebenslänglicher Einzelhaft in unserer eigenen Haut verurteilt. Stimmt das? Sind wir wirklich freie Gefangene, die aufgrund unserer Sünde unsere Freiheit nicht genießen können? Ich würde sagen, mehr oder weniger schon. Ja. Ich will euch eine Situation darstellen. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ein Polizist sieht einen Mann auf einem Brückengeländer, der sich dort in selbstmörderischer Absicht in die Fluten des Flusses stürzt. Der Polizist reagiert. Was macht er? Er rennt schnell zum Geländer hoch auf die Brücke, zuckt seine Pistole und während er auf dem Ertrinkenden zielt, ruft er: Kommen Sie sofort heraus, sonst erschieße ich Sie. Daraufhin, der Mann verängstigt, kommt, schwimmt an den rettenden Ufer. Findet ihr lustig diese paradoxe Intervention des Polizisten? Nun, wir müssen hier sehen, dass das Herz Gottes anders ist. Er weiß natürlich, wo Adam ist. Wieso ruft er denn doch noch? Aber Gott ist kein Polizist, der mit einer gezückten Pistole, also den Täter, den Adam im Gebüsch sucht. Nein, Gott ist der gnädige Hirte, der mit seinem Hirtenstab ein verlorenes Schaf sucht. Gottes Frage, Adam, wo bist du? Ist keine Informationsbeschaffung. Nein, sondern Gottes Frage ist eine Einladung zum Selbsterkenntnis. Wenn Gott fragt, wo bist du? Dann fragt er damit, in welchem Verhältnis stehst du zu mir? Dabei braucht Gott nicht eine Antwort auf diese Frage. Nein, nicht Gott braucht das, sondern der Mensch selbst. Gott weiß ganz genau, wo ich sitze. Er weiß, wo ich stehe, wo ich liege oder ob ich gehe. Psalm 139, kennt ihr auch. Er umgibt mich von allen Seiten, ob ich wahrhaben will oder nicht. Gott weiß, wo ich bin. Er weiß sogar, wovor ich weglaufe. Wofür ich mich schäme. Gott kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Er fragt Adam damals, als auch dich und mich heute, hey, wo stehst du innerlich? Wo hat dich dein eigener Weg hingeführt? Ich glaube, dass in diesem Ruf Gottes liegt seine ganze Sehnsucht nach dem rebellierenden Menschen, nach dich und nach mich. Er geht dem Menschen nach, auch wenn dieser von ihm wegläuft. Er ruft dich und mich zur Umkehr, zur Buße, zu einem neuen Leben. Ihr kennt Wilhelm Busch, habt ihr bestimmt gehört von dem. Hat in den 19. und 20. Jahrhundert gelebt. Und in seinem Bestseller Jesus, unser Schicksal, hat folgende Zitat Wilhelm Busch. Gott sucht den Menschen nicht, um ihn zu vernichten, sondern um das Gespräch wieder aufzunehmen, das der Mensch abgebrochen hat. Gott möchte mit uns wieder ins Gespräch kommen. Bist du bereit dazu? Amen. Auch Dietrich Bonhoeffer beschreibt in seiner Auslegung Schöpfung und Fall den Ruf Gottes an Adam, wo bist du? Als der Beginn einer neuen Rede Gottes, die den Menschen in seiner Flucht aufhält, um ihn zum Nachdenken zu bringen. Und tatsächlich, mit diesem Ruf Gottes an Adam fängt praktisch die praktische Anwendung des Erlösungsplanes Gottes für uns Menschen. Da fängt es an, ganz praktisch. Mit der Frage, wo bist du? Holt Gott mich aus meinem Versteck heraus? Er fordert mich heraus. Ich muss eine Antwort finden. Ich muss meine Beziehung zu Gott überdenken. Will ich zu den Gerechten gehören oder zu den Sündern? Fühle ich mich angesprochen, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten? Ich bin überzeugt, dass diese Frage einen jeden von uns angeht. Denn Nach der Vertreibung aus dem Paradies sind wir eigentlich, so wie Paulus in Römer 3, 23 sagt, alle Sünder. Im Glauben an Jesus darf ich gewiss sein, dass Gottes Liebe mir vorbehaltlos gilt. Das weiß ich und ich glaube zutiefst, dass es so ist. Jesus Christus, der eine, durch dessen Gerechtigkeit alle Menschen eine Chance haben, die Konsequenzen des Sündenfalls zu durchbrechen. Und dennoch macht sich immer wieder der alte Adam in uns bemerkbar. Bin ich gerechtfertigt? Wirklich? Wir zweifeln immer wieder und vielleicht Angst packt uns an. Aber der Apostel Paulus will uns in Römer 5, Vers 8 unmissverständlich die Gewissheit geben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, wann? Als wir noch Sünder waren. Also die Sünde hat uns von Gott getrennt, aber die Sünde hat Gott angespornt, trotz alledem uns nachzugehen und uns zu suchen. Adam, wo bist du? Dieser Aspekt hat tiefe Auswirkungen auf unser Leben, auch auf unser Leben als Christen heute und hier. Wir müssen lernen, uns zu öffnen. Wir müssen lernen, ehrlich zu sein. Denn diese Entfremdung zu Gott hat gravierende Spuren in unser Dasein hinterlassen. Ich möchte jetzt fragen, was glaubt ihr, wieso, warum haben so viele Menschen Angst vor Gott? Es gibt sowas. Warum passiert es, dass manchmal Religion krank macht? Habt ihr gehört vielleicht von dem Begriff der ekklesiogene Neurose? Neurose, kirchlich bedingte Neurose. Ich habe ein Beispiel. Eine Frau, der Name ist verändert, Isolde, sagen wir, berichtet von einer entfremdungsreichen Kindheit. Das war in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war das zweitälteste Kind von 5 eines kaufmännischen Angestellten. Und sie musste 4 Verantwortung im Haushalt übernehmen. Ihre Mutter litt an Ängsten und Erschöpfung. Sie war leicht depressiv oder stärker. Die Familie lebte in einer christlichen Gemeinschaft mit strengen Regeln. Kein Kino, keine Comics, Fernseher, Tanzen war verboten oder andere Dinge. Während ihre ältere Schwester sich über diese Verbote hinwegsetzte, passte sich Isolde an. Äußerlich mindestens. Innerlich jedoch blieb in ihrer Seele eine tiefe Spannung. Der Glaube war für sie weniger Überzeugung als Pflicht. Begleitet von innerer Rebellion, von Angst, von Schuldgefühlen. Und rückblickend beschrieb sie ihr Leben als eine ständige Diskrepanz zwischen eigenen Wünschen und dem, was als verboten galt. Im Gegensatz dazu zu ihrer Schwester, die mit den Einschränkungen robuster umging. Ich habe gesagt, also diese ekklesiogene Neurose ist eine psychische Störung, die durch eine krankmachende religiöse Erziehung und Umgebung verursacht werden kann. Symptome, Schuldgefühle, Druck, Angst, Angst vor einem gerechten Gott, Angst vor der Hölle, zwanghafte moralische Selbstkontrolle und das Gefühl, nie zu genügen. Die Ursache liegt einfach in einem falsch vermittelten Gottesbild. Gott, ein strenger Buchhalter, steht immer da und schaut mit der Lupe nach den Fehlern, die ich mache. Wenn mein Gottesbild so aussieht, dass Gott nur dann zufrieden ist, wenn ich perfekt funktioniere, dann kann mein Glaube zum Dauerstress werden, oder? Denn mein Gottesbild ist logisch, bestimmt meine psychische Gesundheit. Dadurch gerate ich sehr schnell in diese Situation unter Zwang und versuche Gott und meinen Mitmenschen zu beweisen, dass ich gut genug bin. Ich versuche durch gerechte Werke eine Liebe zu verdienen, die ich mich sonst nicht würdig fühle. Da stellt sich aber die Frage, welche Vorstellung habe ich von Gott? Glaube ich an einen Gott, der ertappt? Dann lebe ich in Angst. Aber glaube ich an einen Gott, der liebevoll sucht? Dann kann ich Heilung erfahren. Ich muss sagen, Jesus Christus ist die endgültige Antwort auf Adams Angst, von dem wir heute sprechen. Jesus Christus wurde am Kreuz für uns nackt ausgezogen, damit wir mit der Gerechtigkeit Gottes bekleidet werden dürfen. Er nahm Scham auf sich, damit wir aus dem Gebüsch unserer Angst und Scham hervortreten dürfen. Und er ruft uns auch heute noch zu. Adam, Mensch, komm heraus aus deinem Versteck. Du musst dich nicht länger fürchten. Ich bin gekommen, um dich vor deiner Angst zu erlösen. Nicht um dich zu verurteilen. Angstfrei zu glauben, können wir, indem wir lernen, dass Gottes Liebe keine Reaktion auf Leistung, auf unsere Leistung ist, sondern ist eine Entscheidung. Furcht ist nicht in der Liebe, sagt Johannes, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Versuch dir mal zuletzt zu erinnern, wann du ein großer Fehler gemacht hast. Wie hast du dich verhalten? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die Adam-Natur sagt dir, versteck dich. Geh nicht zum Gottesdienst. Du bist schuldig. Bete nicht. Bete nicht, bis du dich wieder vielleicht würdig fühlst. Die Kind Gottes Natur sagt, gerade weil ich nackt und beschämt bin, laufe ich zum Vater. Er ruft doch dich schon jetzt. Wo bist du? Er wartet nicht darauf, mich zu verurteilen, sondern darauf, mich neu einzukleiden. Zum Schluss möchte ich sagen, auch dich und mich rufen Gott uns heute. Wo bist du? Er ruft dich, weil er dich vermisst. Gott vermisst uns. Er wird das Versteckspiel mit den Masken beenden. Dieses Spiel, das eigentlich uns so viel Kraft kostet. Wir dürfen angstfrei glauben, weil wir wissen, derjenige, der uns am besten kennt, ist derjenige, der uns auch am meisten liebt. Er möchte eine Beziehung mit uns treten. Darum müssen wir uns nicht mehr hinter unseren Masken verstecken. Wir dürfen, so wie wir sind, nackt und wahrhaftig vor ihm treten und erfahren, seine Gnade bedeckt alle unseren Sünden zu. Möge Gott uns das helfen, allen. Amen.